Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
Der Tag schafft mich heute, Adam. Ich bin echt ein bisschen ballerballer. Wie geht's dir?
Wenn du mich vor 20 Minuten gefragt hättest, hätte ich gesagt, mir geht's scheiße, denn ich hatte Hunger.
Aber du hast Schnittchen gemacht.
Genau.
Du hast sehr leckere Schnittchen gemacht.
Ja, freut mich, dass es dir schmeckt.
Mhm.
Und ja, mittlerweile bin ich satt. Demzufolge geht's mir gut.
Ich sehe dich heute auch ein Getränk wieder vor dir haben. Antialkoholisch heute bist du unterwegs?
Ja, leider, gezwungenermaßen.
Mm, okay.
Weil ihr nicht mitzieht.
Ja, ich weiß. Das ist gerade ein bisschen, Sober January, oder wie heißt das? Sober Oktober eigentlich, war.
Sober Oktober.
Keine Ahnung, worauf du hinaus willst.
Ja.
Aber
Jagd auf Sober Oktober.
Road to October.
Ein großartiger Streifen. Ich habe mir neulich wieder angeguckt. Geht immer mal wieder.
Geht
Tom
immer.
Clancy. Ja, klar. Und der Denzel.
Ich höre da eine Stimme die ganze Zeit.
Das stimmt. Die ist eigentlich noch gar nicht da, unser Gast.
Stimme dahinter.
Hey, pass auf. Bevor wir jetzt schon wieder so viel hier rumlabern und alles verlachen, was wir nur können, haben wir natürlich heute für euch auch wieder einen hochkarätigen Gast bei uns im Studio. Ihr kennt ihn aus, genau, danke für den Jubel. Ihr kennt ihn aus diversen Produktionen. Nicht zuletzt natürlich aus Two and a Half Men, als Rick Grimes, aus Walking Dead. Ich muss, glaube ich, jetzt nichts weiter sagen. Ihr kennt ihn aus Ip Man. Ihr kennt ihn aus Doctor Who, aus Prodigal Son, aus Die Purpurnenflüsse 2, aus Prison Break, aus Grey's Anatomy, aus Hawaii 5-0. Fuck yeah! Hier ist Victor Neumann! In der roten Ecke.
Hallo, ich grüße euch, ihr Lieben.
Hi, herzlich willkommen.
Sei willkommen.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Ey, danke dir, dass du dir den Weg gemacht hast und die Zeit nimmst, um zu uns ins Studio zu kommen.
Ja, selbstverständlich.
Wir freuen uns wirklich sehr darüber.
Ich mich auch.
Wie geht's dir, Victor?
Ja, ganz gut. Bisschen kaputt.
Ja,
anstrengende Wochen, aber so habe ich es am liebsten. Ich bin ein bisschen nur Arbeitstier.
Workaholic,
ja.
Das heißt, der Jahreseinstieg, der Jahresanfang war für dich auch direkt 100% Vollgas?
Ja, ich hatte Gott sei Dank ein bisschen frei über Weihnachten und Silvester, so zwischen den Jahren war ganz schön, auch mal nichts zu machen. Aber nach einer Weile juckt es einen dann schon wieder. Musst du wieder loslegen.
Naja, das erste Drittel ist ja schon wieder fast um.
Die Zeit
rennt.
Ja.
Ja.
Drittel?
Ja, klar. Wir sind doch hier in einer Zeitblase. Du weißt doch,
stimmt.
Die Zeitblase
schreitet. Das Jahr zeigt noch 23 oder 24?
Oh Mann, wir haben echt einiges zu schneiden.
Adam.
Das können wir dann alles bearbeiten. Das schneiden wir uns zurecht. Oh yeah. Naja, wie dem auch sei, abgekämpft, aber trotzdem siehst du famos aus und du bist guter Dinge, hoffentlich, was uns
ich bin guter Dinge, natürlich.
Heutige Aufnahme angeht. Victor, ich fange immer ganz gerne beim Urschleim an. Du bist 1958 in Köln geboren.
Ich lege großen Wert darauf, dass ich in Lindenthal geboren bin. Lindenthal war damals eine Vorstadt von Köln. Inzwischen ist es eingemeindet. Und ich lege auch großen Wert, dass ich aus dem gleichen Ecke komme wie Konrad Adenauer.
Oh.
Ah. Ja.
Gut.
Deswegen bin ich ja auch in der Nähe vom Adenauerplatz zu Hause.
Ah.
Und immer, wenn ich
verrate nicht zu viel, sonst hast du bald Leute vor deiner
Tür zu stehen. Naja, ist ja nur in der Nähe.
Vielleicht doch etwas weg vom Adenauerplatz.
Na, jedenfalls, wenn ich da mal einkaufen gehe und so, dann komme ich ja immer an dieser schönen Figur vorbei. Immer. Guten Abend, Herr Bundeskanzler.
Okay. Wie bist denn du groß geworden? Was haben deine Eltern gemacht?
Meine Eltern, wir sind ja auch so eine Art Migranten. Wir sind alle aus dem Osten gekommen. Also ich nicht, aber meine Eltern und die ganzen Verwandtschaft kamen mal aus Dresden und Leipzig und sind vor dem Kommunismus, vor dem Mauerfall noch in den Westen.
Vor dem Mauerbau meinst du?
Vor dem Mauerbau in den Westen, weil sie nicht das studieren wollten, was die SED wollte, sondern was sie wollten. Und sind irgendwie alle da in Köln-Ruhrgebiet in der Umgebung gelandet. Und da bin ich auch aufgewachsen und zur Schule gegangen.
Das heißt, du bist, wie sagt man, ein Pottkind?
Nee, Pottkind bin ich nicht. Ich bin auch kein richtiger Kölner, bin ich nie geworden. So ein bisschen so eine Hassliebe zu Köln. Köln kann sehr schön sein, kann aber auch so ein bisschen
unschön sein.
Naja, man war halt nie so richtig. Alles andere waren Kinder von da und ich eben nicht. Ich kam halt von woanders und meine Eltern auch irgendwie sprachen. Zu Hause wurde noch so gesächselt.
Wo kommen deine Eltern her? Gebürtig dann? Also aus Sachsen?
Aus Dresden und Leipzig.
Ah, okay.
Und gut. Glauchau. Mein Papa kommt aus Glauchau. Mhm. Aus einer Fabrikantenfamilie. Das war übrigens eine von den Fabrikantenfamilien, wo Gerhard Hauptmann das Stück Die Weber geschrieben hat. Und aber ansonsten hatte ich mit Theater keine von Hause aus nichts. Aber ich war in seinem sehr preußischen, streng disziplinierten, auf Leistung getrimmten Elternhaus, aber sehr kulturell. Mein Vater, der größte Opernfan der Welt, der durch Europa gereist ist, irgendwelchen Sängern und Sängerinnen hinterher. Meine Mutter war Sängerin, Semi-Profi, mit der Kölner Kantorei auch durch die halbe Welt gekommen. Mhm. Und also was Kultur anging und so, das war immer... Wir standen uns alles zur Verfügung, konnten wir alles machen, durften alles machen, bekamen jede Unterstützung.
Jetzt muss ich aber noch mal doof fragen, das heißt, du warst schon auf der Welt, als deine Eltern rübergemacht haben?
Nee, ich bin erst, ich war wegen unterwegs. Sozusagen okay. im Osten gemacht und im Westen
geboren.
Geboren.
Okay. Und dann bist du ja sozusagen eingefleischter Wessi.
Ja, ja, ich bin gelernter Wessi. Ja.
Gelernter. Ich habe heute nebenbei erfahren, dass wenn du in die USA fliegst und dein Kind auf dem Flug oder im Urlaub zur Welt kommt, dass das Kind dann die amerikanische Staatsbürgerschaft hat.
Ja.
Deswegen machen das wohl viele so oder versuchen das so zu machen.
Zu timen, dass das so hinhaut. Ne?
Ja. Dass aber du als Eltern dann
so hochschwanger fliegen?
Ne, eigentlich nicht, aber du kannst ja, was weiß ich,
rübertauchen.
Ja, machst du einen auf dick oder... Ziehst dir halt ein paar Pullis mehr an oder ja, verhinderst, dass man das sieht oder so. Ne?
Okay. Und was ist, wenn man in der amerikanischen Botschaft auf die Welt kommt?
Gute Frage.
Das ist wieder so ein Einzelfall. Ist auf jeden Fall schwer reinzukommen, glaube ich.
Du kommst hier nicht rein. Go away.
Okay.
Sag mal, Victor.
Adam.
Nein, Victor. Ihr kennt euch auch schon länger, ne?
Du sollst Victor sagen.
Oh, wir kennen schon ganz lange.
Da war er schon auf der Welt und aus Köln nach Berlin gezogen. Also
als
so
ihr euch kennengelernt habt.
Genau. Also der hat da nicht mehr in Köln gewohnt, sondern in Berlin. Ja. Aber wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Aber meine Frage wäre, bist du mit Georg Neumann verwandt?
Nein.
Schade.
Ich bin mit einigen Neumännern verwandt, aber nicht mit Georg.
Schade. Sonst hätte ich jetzt ein paar Mikrofonbestellungen bei dir aufgegeben, mit der Hoffnung, ein bisschen Rabatt zu bekommen.
Ja gut, aber ich sag immer, wo Neumann draufsteht, muss auch Neumann rein.
Ja, genau. Ey, geil.
Hast du denn unter dem preußischen Regime zu Hause, war das okay für dich oder war das positiv oder war das sehr schwer für dich?
Es war ein kühles Elternhaus.
Okay.
Es war ein kühles Elternhaus. Deswegen habe ich auch immer so viel gemacht. Ich habe alles genutzt, was man machen konnte. Ich habe das ganz große Glück gehabt, auf einem Gymnasium zu sein, wo ganz viele außerschulische Aktivitäten waren. Also jetzt nicht nur Sport, sondern auch richtig, wir hatten eine Schauspiel-AG, wir hatten eine Bühnenbild-AG, eine Tanz-AG, eine französische Theater-AG, ein Orchester, ein Pausenchor. Es war ein unglaubliches Angebot und ich habe das eigentlich fast überall mitgemacht, weil ich gerne da war und zu Hause war es halt manchmal nicht so erfrischend.
Wurde das gefördert?
Aber es wurde gefördert, auf jeden Fall, da kann man nichts sagen. Es wurde auf jeden Fall gefördert. Mhm. Und... weil du gerade vom Urschleim gesprochen hast. Ich war damals, weil meine Eltern beide gearbeitet haben, bin ich eine Zeit lang im Kindergarten in München bei meiner Oma gewesen. Da war ich einmal im Marionettentheater, der kleine Muck. Mhm. Aber sonst noch nicht. Und bei uns die Schauspiel-AG wirklich ganz toll. Ich glaube 7 oder 8 von uns sind später auf staatliche Schauspielschulen gegangen. Und ich war 11 oder 12, da durften wir mit der Klasse das erste Stück sehen. Nun singen sie wieder von Max Frisch. Wir hatten eine grandiose Aula, 1000 Plätze mit allem Schüsslerwing, Beleuchtungsbatterien, toller Vorhang, alles war wirklich großartig. Und da ging es gleich los, innerhalb von 1-2 Minuten. Das Licht geht aus, dimmt so langsam runter, eine leichte Orgelmusik. Die Bühne fährt langsam auf und wenn die Bühne aufgeht und du zum ersten Mal diese Theaterschminke riechst, wie die so ins Publikum reinzieht und Bühne eingenebelt, dann so spielt die im Bombenkeller und es hat also 1-2 Minuten gedauert und da war der erste Satz noch nicht gesprochen, da war mir schon klar, ja, das ist es, das wird mein Leben.
Wahnsinn. Dass das so einen Impact hatte. So
ja, unglaublich. Das hat mich weggepustet damals. Deswegen bin ich auch ganz gut durch die Schule gekommen, weil ich gedacht habe, ich brauche das, wenn ich das und das nicht schaffe oder das nicht, ist eh egal, im Theater brauche ich das sowieso.
Super, du wusstest das schon damals.
Ich wusste das. Und dann kam, und die haben auch tolle Sachen gegeben. Die haben dann als nächstes gespielt, Peter Weiß, der Gesang vom lusitanischen Popanz, mit einer Auseinandersetzung mit dem Stalinismus. Und das in den 70ern im Westen an der Schule. Das ging immer hoch bis zum Kultusministerium. Aber unsere Rektorin hat uns da immer wieder rausgehauen. Und dann kam der Hunsprozess von Hartmut Lange, Ostautor, auch Auseinandersetzung mit dem Stalinismus. Und die beiden Lehrer, die das gemacht haben, einer von beiden war unser, oder mein Deutsch- und Geschichtslehrer. Ja. Und der fragte am Ende einer Stunde, ja, es ist alles schon besetzt, wir machen das und das, wir brauchen aber noch zwei Bluthunde. Die haben keinen Text, die kommen in den letzten 5 Minuten auf die Bühne und müssen alles wegbeißen. Möchte das jemand machen? Und der hatte das kaum ausgesprochen. Damals hatte man ja immer, ich habe immer so gekippelt, weißt du, ich habe so heftig mit meinem Arm nach oben gegangen, dass ich also voll auf die Fresse gefallen bin. Und ich musste da gar nichts machen. Ging das hoch. Und dann hat er noch in einer anderen Klasse auch einen gefunden, einen gewissen Bernhard Schiss übrigens. Der hat ja auch eine tolle Karriere gemacht. Und ja, seitdem bin ich da dabei gewesen. Und dann der nächste, das war der eine Moment und der nächste Moment kommt gleich hinterher. Im zweiten Stück haben wir eine Western-Parodie gespielt, Wind in den Zweigen des Sassafras, keiner wird's kennen. Und Bernhard spielte da den Sohn vom Trapper, also vom Westerner. Und dann gab's noch einen Indianerhäuptling, der auftrat, aber es gab keine Rolle für mich. Aber der Blaushofer wollte unbedingt, dass ich mitmache. Und dann sagt er, du machst den kleinen Häuptling und rennst immer hinter dem her und sagst immer alles nach, was der sagt. Also, Tipolt, aber Kük, Kumpanakiki, ja, Kumpanakiki, Kumpanakiki, ja, ja, ja. Und dann passierte Folgendes, der den Quacksalber gespielt hat, musste die Stadt verlassen, weil seine Eltern woanders hingezogen sind. Also hat der Indianerhäuptling die Rolle übernommen. Und plötzlich war ich der Indianerhäuptling.
Hey!
Und erste Vorstellung, volles Haus, ich in der Mitte. Und es gab einen Satz, wo ich sagte, ich bin ja nicht verrückt, ich bin doch kein Hampelmann. Und ich habe den Text aber abgeändert. Wir hatten so einen Pausenchor, immer in der zweiten großen Pause, wo wir so Bach-Motetten gesungen haben und so Sachen gemacht. Und ich in der Bühnenmitte voll nach vorne ins Publikum gespielt. Ich nix Pausenchor-Knabe. Minutenlanger Tumult. Und ich habe mich immer rumgedreht und habe irgendwie so Kontakt gesucht zu meinen Mitstreitern, aber die haben ja versucht, in der Rolle zu bleiben. Ja. Und da habe ich gedacht, wenn so eine kleine Wurz wie ich ja, in einem Indianerkostüm auf der Bühne stehen, mit so einem Satz so einen Tumult auslösen kann, dann bin ich ja richtig.
Wie geil ist das, ey? Zum einen, dass du das alles noch so gut vor dir hast.
Ja,
dass das so in Erinnerung geblieben ist.
Das ist dann später so ein geflügeltes Wort geworden an der Schule. Ne? Wenn man da ich nichts Pausen gucken habe hier.
Ist das geil. Ja gut, da blieb dir ja nicht viel anderes übrig, als dann letztlich wirklich zu gucken, wie man in den Beruf kommt. Aber ganz kurz nochmal, hast du Geschwister?
Ja, ich habe einen jüngeren Bruder.
Ah, und den hat's aber nicht in die Branche verschlagen?
Nee, überhaupt nicht. Der leitet die Ausbildungslabore bei der Bayer AG. Der macht in Chemie.
Ganz, ja, auch nicht verkehrt in der heutigen Zeit, hörte ich. Truhe wurde mir zugetragen. Das heißt, mit 11, 12, sagtest du, war
11, 12 war das erste Theaterbesuch.
Die Initialzündung.
Ja, genau.
Und seitdem ging das weiter. Hast du denn Abitur gemacht?
Abitur gemacht.
Weil du wolltest oder weil du musstest?
Nö, das war normal, dass man Abitur gemacht hat. Da wurde nicht groß darüber diskutiert. Und okay. Ich bin auch ganz gerne zur Schule gegangen, weil ich war ja auch im Orchester.
Warst du gut in der Schule?
Mittelmäßig.
Okay.
Als kleiner Junge war ich sehr gut und dann wurde ich immer schlechter.
Das kenne ich irgendwo, es kommt mir
und dann habe ich gerettet hat mich letztlich, dass dieser Herr Blashofer, der ein toller Theaterleiter, Schauspiel-AG-Leiter, der hat dann durchgesetzt, dass ich mit meiner Schauspielerei extra gewertet werde mit voller Punktzahl.
Wie geil.
Und das war dann die Zulassung zum Abitur, die ich auch nicht bekommen hätte.
Ja, aber das ist doch mal fair.
Ja, das war cool.
Und im Orchester, was hast du im Orchester gespielt?
Querflöte.
Ah, auch noch.
Schön zu hören, dass das geht. Ey, dass ein Lehrer die Macht hat zu sagen, pass auf, das ist eine besondere Leistung, die mit einzufließen hat in die Bewertung, dass wir dem Jungen eine Zukunft geben, dass der halt diesen Stempel kriegt. Denn um nichts anderes geht's ja, wenn du schon weißt, wohin die Reise geht. Bei mir war das ganz anders. Ich hab kein Abitur, eben weil solche Sachen nicht mit eingeflossen sind, okay, die mir den Arsch gerettet
warst hätten. Du in
Theater, nee? Ja. Das gab's bei uns auch, doch, ich habe in der Theater AG ein paar Sachen gemacht, konnte aber oftmals nicht, weil ich ja schon relativ früh angefangen habe zu drehen.
Ah, okay.
Und ich glaube, das wurde mir dann auch zu Lasten gelegt. Aber gut, ich schweife vom Thema ab, das nur am Rande. Als du dein Abitur in der Tasche hattest, war für dich der Weg schon klar oder war das erstmal so ein Orientieren, was mache ich, lerne ich erstmal was anderes?
Es waren
oder?
Noch andere Zeiten. Wir mussten ja entweder zur Bundeswehr oder Zivildienst leisten. Und ich habe den Kriegsdienst verweigert und immer sagen, ja, ist so eine schwere Prüfung. Ich sage, kein Problem, ich gehe da hin und sage denen, dass Opa im KZ war. Und das reichte dann auch. Und dann habe ich ja Zivildienst gemacht im städtischen Klinikum.
Stimmte das auch?
Und
mit Opa?
Ja, das stimmt.
Okay.
Ja. Und dann, war immer sehr schön, weil ich habe mich dann während dieser Zeit auf meine Prüfung vorbereitet und ich habe dann immer, welche Schule. Und es war eine Schule, das war die Volkwang in Essen, die hatte die Prüfungen im Frühjahr. Alle anderen waren erst im September, da hätte ich ja noch ein halbes Jahr warten müssen. Also habe ich mich auf die vorbereitet. Und du musstest ja so drei verschiedene Rollen, eine klassische, eine komische, eine moderne. Und ich habe dann immer, die haben mich dann immer erwischt, wenn ich auf der Station beim Urinflaschen sauber machen irgendwie meinen Shakespeare zitiert habe und meinen Ibsen. Und ich habe auch, dann habe ich ganz viel gearbeitet und damit ich die letzten Tage vor der Prüfung frei habe und nicht arbeiten muss. Und ich hatte auch nie einen anderen Plan. Ich hatte auch keinen Plan, was ist, wenn ich da nicht ankomme. Das hatte ich, kam irgendwie mal nicht vor. Und dann habe ich das gemacht und habe das auch bestanden da. Krass. Auf der Volkwang. Und dann habe ich da meine Ausbildung gemacht auf der Volkwang.
Kein Plan B.
Ich hatte keinen Plan B. Nee.
Nochmal kurz zurück, Zivildienst. War die Zeit gut oder war das verschenkte Zeit?
Nee, das war sehr gut. Ich habe da viel gelernt.
Was hast du mit
über Arbeitsdisziplin, Pünktlichkeit zum Beispiel, was bei mir immer so ein Problem war. Und ich war ja immer so ein bisschen scheu und so ein bisschen für mich und so. Und da musste ich aber aus mir rauskommen. Ich musste da mit den Leuten kommunizieren. Ich musste da auch Sachen machen, die unangenehm sind, aber auch Sachen lernen, die man vielleicht sonst nie gelernt hätte.
Ne? Wie zum Beispiel?
Ja, Spritzen setzen und solche Sachen. Unter Aufsicht natürlich und so eine Menge gelernt.
Wo hast du nochmal gemacht deinen Zivildienst?
Im Klinikum in Leverkusen.
Warst du denn ein schwieriger Jugendlicher oder warst du, so wie du eben meintest, eher so introvertiert?
Die, mit denen ich befreundet war und mit denen ich zur Schule gegangen bin, würden sagen, ich war ein sehr schwieriger Jugendlicher.
Warum würden sie das sagen?
Ja, ich war halt ein bisschen eigen.
Inwiefern?
Ich konnte mich nur ganz schwer unterordnen können, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat. Ich war immer quer, ich war immer dagegen. Aus heutiger Sicht war natürlich, hätte ich da auch ein bisschen kooperativer sein können, aber ich habe immer so, ja, ich hatte immer so einen blöden Dickkopf gehabt.
Verbal oder auch mit den Fäusten?
Nee, mit dir überhaupt nicht. Nee, das, dafür war ich viel zu schwach. Ich war so ein Hämpfling, bin ich ja immer noch. Ich bin ja so ein Spacker. Nee, war immer nur verbal oder wenn ich irgendwas nicht wollte und das dann eben nicht gemacht habe und auch mal gegen die Gemeinschaft gestimmt habe und so, also ein Quatsch.
Also, wenn jetzt alle Vanilleeis haben wollten, dann hast du gesagt, ich möchte Schokoeis. So in etwa?
Ja, vereinfacht ausgedrückt. Also.
Hast du noch Schulfreundschaften? Haben die überdauert? Oder?
Ja, mein bester Freund ist einer, den ich aus der Schule kenne.
Cool. Mhm.
Aber sonst nicht mehr viele.
Aber gut.
Aber ich bin ja auch nicht mehr da, wo ich mal war. Ich bin ja in Berlin und das
ist ja, gut, klar.
Sind ja alle woanders. Ne?
Aber wenn wenigstens einer geblieben ist, dann kann das ja nicht ganz so verkehrt gewesen sein. Oder? Im Verhalten her.
Nee. Kommentar.
Pause.
Kein Kommentar.
Nee, das war schon, die große Erlösung war für mich, als ich aus diesem Klassenverband rauskam, in den ich wohl nicht so richtig reingepasst habe. Und dann gab's diese Oberstufenreform. Da löste sich alles auf und es gab dieses Kurssystem. Und da bin ich dann endlich mit den Leuten aus den anderen Klassen, wir waren ja geburtsstarke Jahrgänge, wir waren ja über 5 oder 6 Klassen, die nebeneinander. Und da bin ich dann mit den Leuten zusammengekommen, in Kontakt gekommen, mit denen ich eigentlich zusammen sein wollte. Mhm. Aber vorher nicht so gewusst habe. Okay. Das war eine große Erlösung für mich.
Und hast du neben Querflöte noch andere Instrumente?
Ja, ich habe verschiedene Flöteninstrumente gelernt und Saxophon und Schlagzeug. Wir haben in 3 Bands gespielt. Früher musste man ja eine Band haben. Wenn ich meinen Sohn heute frage, wo ist eure Band? Ja, wir haben ja keine Band. Wie in der ganzen Schule gibt es keine Band? Es gibt keine Band. Das gibt's ja gar nicht. Ihr könnt nicht ohne Band sein. Muss man ohne Band sein. Das gibt's heute nicht mehr.
Zu einer Jugendliche gehört auch eine Band.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Wir haben damals bei Monsignore Adenauer, deswegen wegen Adenauer, der jüngste Sohn von Adenauer war unser Monsignore an der Kirche. Und der hat uns, wie gesagt, Jungs, ihr könnt hier alles haben, Probenraum, ihr könnt Tag und Nacht spielen, Schlüssel und so weiter, ihr müsst nur 2-mal im Jahr eine Messe spielen. Und dann haben wir selbst eine Messe komponiert und 2-mal im Jahr eine Messe gespielt, ansonsten konnten wir da richtig schön...
Geil. Und was habt ihr gemacht für Mucke?
Pop. Wir haben Pop-Titel nachgespielt.
Okay. Ja. Und du am Schlagzeug?
Ich am Schlagzeug,
okay. Genau. Wie hieß ihr? Was war so die?
Wir hatten keinen Namen. Wir waren die Kirchenband. Die heißt Jesu Kirchenband.
Geil.
Der Drummer Boy. Okay, cool. Und Volkwang Schauspielschule. Die 3 Jahre? 3 Jahre Ausbildung und 1 Jahr Praxis?
Nee, 3 Jahre. Heute sind es 4. Damals waren es 3.
Mhm. Ja. Wie war die Zeit für dich?
So und so.
Was war so?
Ja, ich weiß, dass ich nach dem zweiten Jahr in der Prüfung, dass ich die Rolle vergeigt habe. Da habe ich den Roller gespielt von Schiller aus den Räubern und die habe ich vergeigt. Ich weiß das. Ich wusste das auch und.
Aber ist es so schlimm?
Ja, das war schon schlimm, weil nach der ersten Zwischenprüfung, das ist mir gut gelungen. Da habe ich eine ganz tolle Rolle gespielt mit Heiko Grosche, auch so ein Shakespeare aus zwei Mörder aus dem Macbeth. Es ist uns gut gelungen und noch was anderes auch gut gelungen. Aber es wurden auch Leute, die fielen auch durch. Wir haben mit 8 Mann angefangen und am Ende waren wir noch 5.
Aber heißt durchfallen fliegen oder heißt durchfallen?
Ja, weg von der Schule, ja. Durchfallen hieß weg von der Schule.
Hast du auch hart, ja. Okay. Aber wenn du sagst, die hast du vergeigt, die Rolle? Du
ja,
bist
die
ja geblieben.
Ich, die habe ich vergeigt. Ich bin geblieben, ja, weil sie alle der Meinung waren, dass das es war mal ein Fehltritt und jetzt kriegst du mal andere Rollen und haben da einen ganz tollen Shakespeare gespielt und ein Shakespeare-Projekt gemacht über ein halbes Jahr lang. Und dann war wieder gut.
Weil ich meine, also auch Scheitern gehört ja dazu.
Auch Scheitern gehört dazu, ja.
Nur dadurch lernst du ja eigentlich, oder?
Ja.
Also, oder
es war eben blöd,
mehr.
Dass es eben nur eine Rolle war, weißt du, wenn ich jetzt 3 Rollen hätte zeigen können.
Ne? Ja, dann hätte man gesehen, wahrscheinlich
gesehen, wie die Fortschritte sind und so.
Ja.
Ja, und dann war gut.
Okay, also das war so der nicht so angenehme Teil von der Schule.
Ja.
Und der schöne oder der angenehme Teil?
Der angenehme Teil war ja auch schon vorher, als ich in der Schule war. Ich habe kulturell wie die Made im Speck gelebt. Es gab in Leverkusen eine Kulturabteilung von der Stadt und eine von der Bayer AG. Und die haben sich gegenseitig immer übertroffen. Wir haben aber das Bessere und wir haben das bessere Angebot. Und es gab damals auch immer dieses Theatertreffen. Da kamen wir 10 Inszenierungen und das kam dann immer raus. Und dann kam man in einem Jahr die Liste raus, die und die 10 Inszenierungen. Habe ich geguckt, 8 Stück davon hatte ich schon gesehen in Leverkusen. Also dann war Pina Bausch nebenan, Wuppertal, später war der Flim da, der in Köln, der Palmer, der Brum. Also, du warst wirklich wie die Made im Speck, kulturell gesehen geblieben. Und wir waren nach der Schauspielschule, wenn wir nicht im Theater waren, wir haben ja unsere halbe Jugend, unser halbes im Theater verbracht. Und dann waren wir halt in der Oper oder waren bei Pina Bausch oder haben irgendwo ins Kino oder was anderes angeht. Wir haben ja nur das gemacht. Wir haben ja nur dafür gelebt. Und wenn wir mal ein bisschen Geld zusammengekratzt haben, wir waren ja arme Kirchenmäuse, dann sind wir mit dem Nachtbus nach Paris gefahren und haben uns irgendwas von Peter Brook angeguckt.
Ach,
oder sind ins L'Oléon gegangen oder eine Comédie Française. Irgendwas haben wir immer gemacht.
Geil. Apropos Geld. Wie hast denn du das finanziert? Hast du so viel gespart beim Zivildienst oder hast du nebenbei noch geackert oder hattest du Hilfe?
Wir sind immer in dieselbe Pizzeria und dann kostete die Pizza 5 Mark. Und damit sind wir durchgekommen. Und wenn dann was übrig war, sind wir halt irgendwo hingefahren.
Aber
also, immer nur, um Theater zu gucken.
Miete?
Nicht wegen irgendwas anderem.
Miete, Wohnung?
Ich hatte 600 Mark im Monat und Miete war 200.
Okay.
Und den restlichen 400. Und dann halt gab die Oma, hat ab und zu auch mal ein bisschen was dazu.
Ja, naja, gut, okay. Ihr Mann.
Aber naja, verdient Mann. Haben wir sonst gar nichts. Ich habe auch im Theater, das darf ich niemandem erzählen, ich bin ja dann nach Trier gegangen als Anfänger. Meine ersten 3 Jahre. Nach der Schauspielschule eine tolle Zeit. Ich war der einzige männliche Ensemblemitglied unter 30. Ich habe wirklich alles rauf und runter spielen können. Aber was ich da verdiene, darf man nicht laut sagen. Echt arme Kirchenmaus. Ich habe bekommen netto 990 Mark. DM. 990 netto. Davon musste ich 500 für die Miete abdrücken.
Was hast du zu der Zeit als Bundeswehrsoldat bekommen, als Anfänger?
Als Zivildienstleister 175 Mark oder 176 Mark.
Nee, aber ich meine, wenn du dich verpflichtet hast bei der Bundeswehr.
Das weiß ich nicht.
Okay.
Weißt du das?
Mich deucht, es waren mal 1200 Mark, aber ich kann mich irren,
okay.
Weil der Vergleich oftmals gefallen ist, wo du sagst, ey, du verdienst beim Bund besser, als wenn du hier Schauspielausbildung machst und dann als Eleve oder als junger Schauspieler am Theater anfängst. Das ist halt dann wirklich ein Hungerlohn. Und du arbeitest ja wirklich hart. Du hast um 10 Probe bis um 2, 3.
Du hast Probe, dann du hast dann Vorstellung, du hast ja auch
von Text lernen, dann hast du abends Vorstellung bis um, von 18 Uhr musst du im Theater sein, 20 Uhr geht der Lappen hoch, dann geht die Vorstellung bis 23 Uhr.
Genau.
Ehe du im Bett bist.
Und im Winter, in dem Winterhalbjahr hast du ja noch Märchen gespielt. 50, 60 Mal Doppelvorstellungen. 60, 70 Mal Kalif Storch, Ali Baba und die 40 Räuber. Pinocchio und so weiter.
Ja gut, aber man, du beherrschst dein Handwerk.
Aber dann, du lernst so viel. Das war letztlich habe ich da mehr gelernt als auf der Schauspielschule. Mhm. Die ersten 3 Jahre in Trier auf der Bühne.
Gab es für dich ein Schubfach oder so ein Steckenpferd, wo du sagst, die Leute haben mich immer gerne besetzt für den jugendlichen Helden, den Komödianten, die erste Reihe, die zweite Reihe, was weiß ich?
Na, du hast ja da erstmal alles gespielt, dies und jenes und so. Und dann naja, dann kam es dann irgendwie so, ja Mensch, du hast ja auch ein komisches Talent und so, kannst ja mal den spielen und mal das spielen und so. Ja, das kam aber erst in Trier raus, das war auf der Schauspielschule nicht so. Das kam durch eine Rolle, die ich da in Kiss Me Kate habe ich mit den Hortensio gespielt und da kam es irgendwie plötzlich so raus. Ging plötzlich so und dann gab es auch ein tolles Erlebnis, Kalif Storch. Da habe ich auch ein bisschen Co-Regie gemacht und Text mitgestrichen. Und nee, das war ja nicht Kalif Storch, das war ein Jahr später, das war Pinocchio. Und ich war eigentlich gar nicht drin. Und dann musste der Kollege aber eine große Rolle übernehmen, der den Fuchs gespielt hat, also musste ich den Fuchs übernehmen. Habe ich den Fuchs übernommen und dann hat sich in irgendeiner Vorstellung die Katze den Fuß gebrochen. Und dann musste ich ganz schnell, hatte eine halbe Stunde Zeit, gesagt, komm, ich holt den Dings, der kann den Fuchs und du machst schnell die Katze. Und ich hatte eine halbe Stunde Zeit, mich damit zu beschäftigen. Fummel an, Stöckelschuh und so, dack, dack, dack. Und das ist so reinschmeißen ins kalte Wasser. So hast du halbwegs den Text von der Kollegin im Kopf. Und das war eine großartige Erfahrung, weil da war sogar unser altgedienter, toller Intendant Rudolf Stromberg, der sich das angeguckt hat. Und ich habe den nicht vorher und nachher nie wieder so, der ist wirklich vor Lachen vom Stuhl gefallen und hat das so gefeiert. Und das war so eine halbe Stunde, wo du gemerkt hast, so kann Comedy auch gehen. Was aber natürlich auch geholfen hat, war dieses ins Wasser springen und diese Unschuld, die man dann so hat. Ne? Weil in der dritten oder vierten Vorstellung war das schon nicht mehr so, ging es schon nicht mehr so gut. Ja, und man dachte schon, ne, war die Unschuld dann schon so ein bisschen weg.
Viel improvisiert?
Ich habe da auch ein bisschen improvisieren müssen, ja, weil mir der Text nicht immer gleich eingefallen ist. Da musste ich mir halt was einfallen lassen, wie ich jetzt durch die Szene komme. Aber das war Ja, da kommen dann so plötzlich dann so die komischen Talente raus.
Und das gefällt dir, oder?
Hat man gar nicht gedacht. Ja, ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe auch Sitcom. Ich liebe Sitcom.
Königsdisziplin eigentlich, ne?
Ganz toll. Also
bei Two and a Half Men?
Ich habe mir das immer gewünscht, dass man in Deutschland irgendwie, dass man mal so eine Sitcom spielen kann. Und ich war da auch mal in so einem Casting von so einer Sitcom drin, aber das kam nie zustande. Und habe gedacht, ich möchte so gerne. Und mich hat nie einer besetzt im Synchron dann in der Sitcom. Ich hatte immer nur so mal so ein, zwei, drei Takes, sind aber nie so richtig. Und ich habe gedacht, verdammt nochmal, wieso denn nicht? Bis dann dieses Casting für Two and a Half Men kam, wo ich eigentlich auch nicht vorgesehen war und die ganze Branche gecastet wurde. Aber Martin Schmitz war der Meinung, ich muss das machen. Und hat dann auch ProSieben überzeugt, dass ich das der Richtige dafür bin. Und ja, bin auch sehr dankbar dafür. Hat aber auch gut funktioniert. Also passt schon.
Wahrscheinlich werden jetzt tausende Fans aufschreien. Yeah!
Mochtest du den Alan Harper?
Ja, ich liebe das. Vom ersten Augenblick an fand ich den großartig. Diesen wunderbar, ganz toll. Ein Geschenk. Ein Geschenk, so eine Rolle, nicht? Kommt nur einmal im Leben.
Ja. Nee, hast du auch toll gemacht. Danke dafür.
Dankeschön.
Wie lange warst du in Trier am Theater?
Drei Jahre und ich hatte eigentlich schon für ein viertes Jahr unterschrieben, aber dann kam noch so ein, hier ist ein Vorsprechen in Dortmund, fahr da mal schnell hin. Bin ich schnell hingefahren und sie wollten mich und dachte, jo, ich krieg 300 Mark mehr. Ich bin in Dortmund.
Reicht
so weit weg, da hinten irgendwo an der Mosel. Und dann hat er mich auch rausgelassen und dann.
Wie war Dortmund?
Ja, Dortmund war super. Dortmund war ganz, ganz toll. Ich war sieben Spielzeiten da.
Wow.
Und wir haben da tolle Sachen erlebt. Und in einer meiner letzten Rollen in Trier, das machte der Chefregisseur vom WDR Hörfunk, der hat so eine Oper inszeniert. Und da gab es so einen dunklen Gang Richtung Kantine. Und dann kam der mir eines Abends in diesem dunklen Gang entgegen und baute sich so vor mir auf. Ich wusste gar nicht, was der von mir will. Und sagte, Sie sind der Viktor Neumann? Ich sage, ja. Ich habe Sie gesehen als Pinneberg im Kleinen Mann, was nun? Hat mir gefallen. Ich sage, ja, danke. Das war's schon. Zwei Wochen später kriege ich einen Anruf für mein erstes Hörspiel beim WDR. Und dann, als ich nach Dortmund kam, ja, habe ich wirklich nochmal richtig schön Geld verdienen können. Weil wir waren auch in Dortmunder Garde, war echt bitter wenig. Und wir konnten uns gerade und so, ich war damals dann mit meiner damaligen Freundin, die ich als Assistentin in Trier kennengelernt habe, die mitgegangen ist, konnten wir uns gerade so eben über Wasser halten. Aber dann kam der WDR dazu und dann, ja, dann war das Leben ein bisschen leichter.
Die Arbeit vor Mikrofon hat einen
unterstützt. Hat das unterstützt, ja.
Okay. Naja, es gibt ja viele Dortmunder, die halt sagen, ey, es ist zwar nicht vielleicht sehr schön, aber Dortmund ist die geilste Stadt der Welt.
Das kann ich jetzt nicht behaupten, aber die Zeit in Dortmund war geil, ja.
Okay.
Und ich mag die Leute da. Ich mag dieses Ruhrpott. Ich hatte ja Verwandtschaft im Ruhrpott und kannte das ja, dieses recklinghäuserische, bochum-langendreherische Dienstlaken und so, das kannte ich alles schon und habe mich da sehr wohl gefühlt.
Ist das im Vergleich zu Berlin wärmer oder ruppiger oder kann man das so pauschalisieren?
Der Charme ist ein bisschen ruppig, aber herzlich.
Herzlicher als hier?
Kann man so schwer sagen, weil Berlin ist so ein Schmelztiegel. Also man trifft ja ab und zu auch nochmal alteingesessene Berliner, aber eigentlich ist es da schon so durchmischt mit Westdeutschen unter anderem, Menschen aus vielen anderen Ländern. Das kann man gar nicht, könnte ich jetzt so nicht sagen. Ja, ich fand immer, Berlin ist der Platz, wenn man irgendwo in der Provinz, in der hessischen Provinz, bayerischen Provinz oder irgendwo an der Nordsee oder sonst wo sitzt und das Gefühl hat, da gehöre ich eigentlich nicht so richtig hin, dann ist Berlin der richtige Platz, weil hier findest du alles. Hier findest du die Gemeinschaft, den Kiez, die Gegend, die, ja, wo du dich zugehörig fühlen kannst, wo du dich ausleben kannst, wo niemand danach fragt, wo kommst du her, was machst du, wieso machst du das? Du machst es eben einfach. Wohingegen wenn ich an meine Neffen denke oder Cousins denke, die müssen dann in ihrem Dorf im Kirchenchor sein, die müssen bei der Freiwilligen Feuerwehr sein, die müssen das machen und das machen, weil sonst sind sie nicht drin. In Berlin kannst du machen, was du willst. Also letztlich, so wie du sein willst, kannst du sein. Das ist toll an Berlin.
Wann hat's dich denn nach Berlin verschlagen? War das direkt dann nach Dortmund?
Ich bin nach Dortmund, ist unser Schauspieldirektor-Intendant in Potsdam geworden, am Hans-Otto-Theater, und da bin ich mitgegangen.
Wer war das?
Guido Honda. Und der war aber nicht lange da. Und ich habe dann auch nur so knapp 2 Jahre da gespielt. Und dann habe ich erstmal 2 Jahre im Liegewagen der Deutschen Bundesbahn gelebt, weil ich versucht habe, in Berlin Fuß zu fassen und in Köln aber noch meine WDR-Jobs hatte. Und auch Synchron, das war ja auch schon dazu gekommen.
Ah, okay, du hast dann...
Ja, ich habe da in Köln schon angefangen zu synchronisieren und im Grunde da mein Geld verdient in Berlin. Versucht irgendwie nach dem Theater da irgendwie reinzukommen. Und
Wie alt warst du da, als du angefangen hast mit...
ich habe meinen ersten Synchrontext gesprochen, da war ich glaube schon 30. Mhm. Schöne Geschichte. In Mülheim bei Düsseldorf hat mich ein Regieassistent vom WDR hinempfohlen. Ich habe das schon mal irgendwo erzählt. Und das war so ein europäischer Sechsteiler und ich hatte 4 Takes, einen japanischen Raketenwissenschaftler. Ich kam da hin und da war so ein Produzent wie aus dem Buch, ein John Goodman mit Porsche-Brille und Kette und Zigarre und wie man ihn sich vorstellt, ja, so eine Figur, so und sagt, ja, wir haben von dem empfohlen, sagen wir mal 4 Takes, wir haben eine halbe Stunde Zeit, gehen Sie mal rein, mal gucken, wie Sie klarkommen. Ich gehe da rein, mache meine 4 Takes, komme nach 5 Minuten wieder raus, gehe zu dem wieder hin und sagt, oh, schade, hat nicht geklappt. Ich sag, wieso nicht geklappt? Ich bin fertig. Wie, Sie sind fertig? Moment, dann ging ich in die Regie, kam wieder raus und sagte, oh, Sie scheinen ja wohl ein Talent zu sein. Und dann nahm er so einen Scheck und schrieb auf diesen Scheck 250 DM, noch DM-Zeiten.
Alter.
Da habe ich gedacht, jetzt war ich eine halbe Stunde hier, ich habe 5 Minuten gearbeitet, ich habe 250 Mark verdient. Das mache ich jetzt öfter.
Ach, geil. Wie schön. Naja, gerade zu so einer Zeit, wo du halt sagst, du spielst dir einen Arschwund und zerreißt dich zeitlich, kräftemäßig und so. Und dann kommt halt so ein Job dazwischen, der dir halt so einen kleinen Finanzboost gibt. Das ist doch wunderschön.
Ja, und die Zeit danach war hart, aber...
Inwiefern?
Ja, weil ich war halt immer im Liegewagen und immer unausgeschlafen. Und
wie lange fährt man da? Wie war das so? 12 Uhr losfahren und 6 Uhr da sein? Oder?
Ungefähr, ja. So 23 Uhr ging es los und immer hin und rück. Und damals gab es ja noch Gott sei Dank diese Liegewagen. War ja eigentlich ganz gut. Und ja, und dann ging es dann aber irgendwann, ich habe dann auch als Gast gespielt im Renaissance-Theater.
Schöne Häuser, HOT, Renaissance-Theater.
Und 1996 habe ich dann meinen ersten Kinofilm gehabt, dann hier in Berlin.
Okay.
Erste kleine Rolle, weil bei Frau Klöckner, das ging so, dass wir waren, glaube ich, fast 20 Leute, Menge, Masse. Und dann arbeiteten wir so eine halbe Stunde da unten in Babelsberg und dann kam sie raus und sagte, die Leute kommen, das ist hier eine falsche Zusammensetzung, ich weiß nicht, was der Aufnahmeleiter da wieder gemacht hat. So und so, es tut mir leid, ihr kriegt alle eure Grundgage, aber geht jetzt bitte alle nach Hause. Wie sie halt so ist, ne? Und wir lieben sie alle. Und nein, wirklich. Und dann ging die Tür aber nochmal auf und dann streckte sie ihren Kopf da raus und sagte, der Herr Neumann, der kommt mal wieder mit rein. Und dann hat sie mit mir irgendwie so eine kleine Rolle aufgenommen. Aber dann war ich dann irgendwie, mit dem Ding war ich irgendwie raus aus der Menge. Das war schon mal
geil. Gut.
Und dann ging das los. Und die nächste schöne Szene ist, kann ich auch noch erzählen, mit Engelbert von Nordhausen.
Alle kennen ihn,
Und lieben ihn, Samuel Jackson und
einige andere,
den ich immer als meinen Synchronpapa bezeichne, weil ich hatte dann eine kleine Rolle, 7 Takes, einen gewissen Busta Rhymes in der Sitcom bei der Deutschen. Ich bin da reingegangen, hab die gemacht, kam wieder raus und dann, das könnt ihr jetzt schneiden.
Oder auch nicht.
Er kam, stellte sich so neben mich, nahm mich so in den Arm. Der kannte mich ja nicht und ich ihn ja auch nicht. Nahm mich so in den Arm, guckte mich so an. Na, ich muss dazu sagen, ich habe da zusammengesprochen mit Uschi Hugo.
Ja.
Die ging aber gerade irgendwie in die Kantine, holte sich einen Kaffee. Nahm mich so fest in den Arm und sagte, na, Viktor, neben wem stehst du lieber? Neben mir oder neben Uschi? Fand ich total cool, weil er kannte mich ja nicht. Und dann, ich fange nächste Woche mit einer neuen Sitcom an und so. Hast du Lust, mal zum Casting zu kommen morgen? Ich sage, ja, mache ich. Also, ich wieder hin zum Casting gemacht. Er ging kurz in die Produktionsleitung, kam zurück, sagte, ich habe gerade mit denen gesprochen, du hast die Rolle.
Geil.
Und dann ging ich da das war in der 6 oder 7 da, weißt du, und dann ging ich da diese Stufen runter Und dann guckte er auch nochmal so aus dem Regieraum raus, sagte, ey, Viktor! Ich sag, was? So fangen Synchronkarrieren an. Das war so, weißt du, so ein schönes Willkommen an Bord.
Ja, total, total, wie warm hat. Ja. Ich meine, wenn man jetzt auch nochmal so unseren Hörerinnen und Hörern so die diese alten Ateliers, also diesen Geruch und diese diese kleinen muffigen Dinger teilweise, die ja mittlerweile wirklich abgerockt sind, immer noch ihren Dienst tun. So, da wird immer noch High-Quality-TV aufgenommen, Primetime-Zeug und sowas. Aber so dieser alte Dunst, diese alten Holzverkleidungen oder diese Soundabsorber, diese Schallabsorber, die schon, weiß nicht, ich glaube, das dritte Mal bespannt sind und wo noch die Flecken von vor 50 Jahren wahrscheinlich drunter sind.
Wer weiß, was für Flecken da sind.
Ja, vielleicht will man es auch gar nicht wissen.
Auch gar nicht wissen.
Aber auf jeden Fall so dieser alte Mief von den alten Grand Dames und Grand Seigneurs des gepflegten Films.
Wir haben ja noch auf dieser Etage, ist ja auch hinten ist die 9. Und diese 9, da haben wir auch nur 2 Staffeln Two Men gemacht. Und da ist wirklich, wenn du da richtig ins Spiegeln gekommen bist und so, da vibrierte der ganze Boden, das wackelte alles, das Mikrofon wackelte, der Monitor, ja, der Cuttertisch, wo mir dann die Stifte runterfielen. Aber das ging auch, ja, das ging auch. Das war trotzdem irgendwie, hatte das. Das hatte so.
Hat's immer noch.
Hat's immer noch, diesen.
Und es hängen auch so tolle alte,
ja, du spürst, du siehst deinen Geist immer noch so Arnold Marquis rumlaufen, weißt du, und Willem Borchert und diese ganzen, die Geister sind ja irgendwie immer noch so da.
Und diese Bilder von denen, ich glaube, das sind so teilweise 1920er, 1930er Jahre, wie früher Film gemacht wurde, die alten Autos, wie wenig Autos, wie wenig Menschen da, oder im Vergleich zu heute teilweise, wie so diese alten Scheinwerfer da rumstehen, das hat so eine schöne Historie und so einen Charme. Das ist schade um jeden Backstein, der da verloren geht. Nebenbei gesagt, für alle, die es nicht wissen, ich glaube auch, die haben ja ziemlich viele aktuelle Shows da, oder werden immer noch aufgenommen.
Immer
ne?
noch. Immer
Joko
noch,
und Klaas gehen da ein und aus. Und
Daniel Brühl hat da seinen Film gedreht in dem einen Atelier. Gerade so einen kleinen. Ja, da ist immer noch viel los.
Also das ist schon immer noch. Ich glaube, nicht jeder kommt drauf, so teilweise ist halt eine Menge Security da vorne. Also für alle, die es jetzt mal versuchen wollen, Vorsicht. Aber ja, will nicht sagen, es ist sehenswert, aber doch, es ist eigentlich sehenswert.
Ist immer noch, ist sehenswert, auf jeden Fall. Jetzt gerade jetzt, wo die BSG weg ist.
Ne? Das schöne alte Haus, wo jetzt schöne neue Wohnungen stehen.
Lüdecke, die berühmte.
Es ist traurig. Ich habe noch ein paar Aufnahmen davon, aber es gibt ja auch einen Kollegen. Grüße gehen raus übrigens an, er hört es jetzt wahrscheinlich an Dirk Müller, wo man munkelt, er hat noch den einen oder anderen Gegenstand gerettet vor dem Verschrotten der alten BSG.
Ihr wisst doch bestimmt noch den schönen Innenhof.
Ja, natürlich.
Wo draußen das Atelier,
der Kirschbaum, wie könnte
der Kirschbaum
man das vergessen?
Und wo draußen das Atelier 2 war.
Ja.
Das wunderbare, schöne Atelier 2, wo wir übrigens fast alles von Two Men aufgenommen haben. Die ersten 8 Staffeln.
Ja. Und, der Schlauch.
Der Schlauch.
Atelier 2, der Schlauch.
Und da standen ja immer diese roten Atelier, großen Atelierschilder drauf.
Ja.
Ein oder zwei Tage bevor die Bagger kamen, hatte ich dann noch zu tun. Und hab geguckt und dann habe ich da an dem Schild einfach nochmal so geguckt, wie das befestigt ist. Und dann habe ich das so genommen und zack, hatte ich das in der Hand. Das war nur so reingeschoben, da war überhaupt keine Schraube und nichts dran. Und dann so geguckt und her damit und wupp, das hängt jetzt bei mir in der Küche.
Ja, richtig so, sonst wäre es ja einfach...
Ja, sonst wäre es weg, sie hätten das einfach vernichtet. Ne?
Atelier 2 ist jetzt
Atelier
die Küche.
Atelier 2 ist bei mir in der Küche.
Schön. Und es sind so viele Erinnerungen...
Hängt über der Tür zur Kammer, also da ist jetzt Atelier 2.
So viele Erinnerungen auch eben an dieses Atelier. Auch schöne Sachen sind da passiert. Ich hatte auch so eine Protégé-Erfahrung eben im Atelier 2.
Erzähl.
Mit einer Kollegin, mit Beate Gerlach.
Ja.
Die irgendwann... ähnlich wie bei dir nach einem Mengetermin mach du das mal hier und wer bist denn du? Komm mal her. Okay, dann sehen wir uns wieder. Und dann ein paar Tage später sahen wir uns halt eben dort in dem Atelier für die ein oder andere kleine Rolle und dann halt eben auch für das ein oder andere Casting. Das war dann nicht im Atelier 2, das war dann oben, glaube ich, im, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war.
5.
Nee, nicht das große, nicht die 5, na 6, glaube ich, oder so. Mhm. Es gab doch eins, was so ein bisschen neu gemacht war. Was
eins, das war die Eins.
Die Eins, ein bisschen eins, futuristisch. Ja. Und da fand dann auch ein Casting zu Galerias Velvet statt. Auch eine ganz interessante Serie. Mhm. Und das war für mich dann so ein großer Schritt aus der, eben aus der Menge raus. Schöne Erinnerung. Willst du noch eine Cola?
Ich hab noch, ich hab noch. Ich melde mich, wenn
Okay, gut. Bitte tu das. Aber warte mal, wir sind, also wir waren im Liegewagen, im Schlafwagen zwischen Berlin und Dortmund. Hast du dann irgendwann, hattest du schon Familie oder kam das kam alles später? Oder war das da schon, dass du gesagt hast, hier?
Als es anfing, so richtig anfing hier in Berlin mit Synchron, bin ich gerade Papa geworden.
Oh. Mein also Sohn, auch mit Anfang 30 dann?
Mein Sohn, mit Mitte 30 ist mein Sohn Paul gekommen.
Hast du ein Kind?
Zwei? Ein
Sohn.
Einen Paul habe ich.
Ein Paul reicht auch. Paul
reicht.
Süß. Sehr gut. Und als du denn hier warst, meintest du ja HOT, Renaissance-Theater, hast du dann noch weitergespielt? Oder
ich habe von 97 bis 2002 als Gast gelegentlich am Renaissance gastiert, in zwei verschiedenen Stücken, womit wir auch ein bisschen auf Tournee waren, mit dem einen mit Bunbury, mit Peter Matic zusammen. Übrigens, Peter Matic, Stimme von Ben Kingsley, tollsten Schauspieler, mit dem ich hier arbeiten durfte. Und mit Gerd Kunert haben wir noch gespielt, irgendwie ganz toll. Und ja, aber dann habe ich schon, ich habe mich dann, ich hätte dann auch irgendwo noch da und da gastieren gehen können oder da und da Sommerfestspiele machen können oder dies und jenes, aber ich habe gesagt, nee, ich will erstens sehen und mitkriegen, wie mein Junge groß wird und ich muss jetzt auch mal Geld verdienen. Ich war wirklich arm, wir waren arme Kirchenmäuse, trotz Rundfunk und Synchron waren wir und ich dachte, ich muss jetzt mal. Ich bin jetzt erwachsen und alt genug und muss jetzt mal was machen in die Richtung. Und dann habe ich mich darauf konzentriert und dann ging das auch.
Also aufs Sprechen konzentriert.
Aufs Sprechen konzentriert, genau. Ja.
Na gut, mit der Steilvorlage von Engelbert muss es ja dann.
Das ging dann plötzlich, ja, plötzlich ging das runter, wurde man rumgereicht. Dann kamen die ersten großen Kinorollen und Serienrollen dazu und das ging dann plötzlich rund, das ging ganz schnell.
Dann hast du ja auch wirklich noch diese goldenen Jahre, diese 90er praktisch mitgenommen, oder?
Die habe ich noch mitgenommen, ja.
Volle Kanne.
Ja. Wo wir noch zusammen waren vom Mikrofon, wo man Kollegen noch gut kennenlernen konnte. Heute wird man ja immer alleine aufgenommen und wenn man Glück hat, trifft man sich zwischen Tür und Angel und es ist echt schwer auch so Kollegen kennenzulernen. Also wer ist denn das eigentlich? Was ist denn mit dem, dass auch die ganzen Jungen und so? Ich versuche immer viel auch die Jungen kennenzulernen und da ich ja nur fast nie Regie mache, die Regie machen, lernen die natürlich besser kennen. Versucht ja mal ein bisschen hinterher zu sein, weil früher hat sich das von alleine ergeben, automatisch. Ne?
Ja, klar.
Hast du automatisch irgendwie jeden Mal irgendwie ein, zwei Tage gehabt.
Aber das stimmt, das kann ich jetzt nur unterstreichen. Und
vor allen Dingen auch, ich hatte damals in Köln das Glück, einmal einen Film zu machen mit einem gewissen Hacki Tennstedt. Und der hat zwei Tage lang, waren wir in diesem kleinen Kabuff dabei, das blendet, in diesem Mini-Ding und der hat ja diesen wunderbaren Troisi gesprochen, diesen italienischen Volksschauspieler. Und ja, er hatte, glaube ich, am Tag 250 Takes und ich hatte so 80, 90. Und da habe ich ihn gefragt, ich weiß, es ist klein, eng und stickig hier, aber durfte ich hier neben ihm sitzen bleiben und gucken? Sagt er, ja, kein Problem. Und den zwei Tagen habe ich so viel gelernt, ich habe mir so viel abgeguckt von Hacki Tennstedt. Es war ganz, ganz wichtig für mich.
Kannst du sagen, zwei, drei Sachen was?
Ich wusste, dass die Frage kommt. Und weißt du, wie die Antwort ist?
Verrate ich nicht.
Das Berufsgeheimnis.
Okay, das wird respektiert.
Die goldenen Synchronregeln.
Ja gut, da ist natürlich jeder auch seines eigenen Schicksals Schmied und muss da ein Stück weit gucken, wie er sich formt und bildet.
Ja, ja.
Aber gut zu wissen, dass du sagst.
Das war für mich war das ganz, ganz wichtig. Für mich war das ganz, es war ein großes, großes Glück, dass ich und das war jetzt nicht nur er, es waren ja auch noch andere. Aber das war schon so, das war schon wichtig. Ich weiß nicht, wie das heute ist, wenn man. Es gibt ja manchmal, es kommen ja manchmal so junge Kollegen zu einem und sagen, kann ich mal eine Stunde bei dir gucken und so. Ja, selbstverständlich, klar. Komm rein, Satelli, guck, ob du dir was abgucken kannst, was du gebrauchen kannst. Ne?
Ist clever, müsste man eigentlich viel öfter auch noch machen. Ich glaube, egal. Es gibt ja immer ältere Kollegen, die halt schon 30 Jahre mehr, 20, 30 Jahre mehr Berufserfahrung haben als man selber. Egal, ob man jetzt schon auch schon 20 Jahre dabei ist oder so. Du kannst immer noch dazu lernen. Ich glaube, das gilt für Bühne, für Kamera, für Mikroarbeit. Ja. Egal wie, gerade in diesem künstlerischen Bereich. Ja. Schön, dass du es nochmal ansprichst, nochmal sagst. Gib dem einen oder anderen vielleicht auch nochmal den Anstoß zu sagen, hey, ich habe hier noch eine Viertelstunde Zeit oder eine halbe oder eine. Komm. Ja. Ehe ich mich jetzt vors Handy klemme und irgendwie TikTok-Videos durchgucke, höre ich doch dann nochmal lieber zu.
Ja.
Und hast du denn parallel auch dich um Dreherei oder so gekümmert?
Habe ich auch. Ja, ich muss ja auch, ich habe dann in der Soap gespielt und in der Soap gespielt.
Welche hast du
immer
gemacht?
So, weil GZSZ habe ich ein paar Wochen gemacht und Unter uns oder wie das hieß. Noch andere Verbotene, Verbotene Liebe.
Ja, voll.
Ja, Verbotene Liebe. Und so. Und auch in irgendwelchen Sat.1-Krimis, die damals aus dem Boden schossen. Habe ich dann auch immer hier und da gespielt und so. Und ich sag mal ein schönes Beispiel. Ich habe in einer Krimiserie gespielt. Da war ich engagiert für einen Arzt. Das wäre vielleicht eine Stunde Arbeit gewesen auf einer Müllkippe. War ein Toter, der wurde auf der Müllkippe entdeckt und das war im Winter, es war Dezember, es hat mal geschneit und mal wurde es wieder wärmer und dann war der Schnee weg und dann wurde es wieder geschneit. Das heißt, die Anschlüsse stimmten also nie. Ja, heute können wir das nicht drehen, machen wir morgen. Ja, ich versuchte im Theater freizukriegen, ja, morgen. Wieder den ganzen Tag, wieder stimmten die Anschlüsse nicht. Und so ging das weiter, Mittwoch, Donnerstag, Freitag haben wir es endlich gedreht. Da war ich 5 Tage. Ich war eigentlich engagiert für einen Tag, 2000 Mark Gage, super. Plötzlich war plötzlich 5 Tage da und habe 10.000 Mark Gage bekommen.
Geil.
Super. Aber ich hab gefühlt eine Woche echt verloren. Verlorene Lebenszeit. Mhm. Ich fand das totale Kacke, da den ganzen Tag in diesem Bus rumzuhängen und darauf zu warten, ob der Schnee nochmal fällt oder nicht.
Mhm. Und damals gab es noch keine Schneekanonen oder so?
Ich glaube, das war zu teuer, eine Schneekanone ranzuschütten.
Okay. Und die goldenen Zeiten der hohen Drehgagen.
Die sind ja auch sind vorbei.
Genau. Das waren damals noch, noch andere Zeiten.
Ja, aber das hat mir nicht. Es kommt doch meinem, dieses Synchron kommt meinem Spieltrieb auch so entgegen. Du kannst spielen. Mhm. Klar spielst du einem hinterher, aber du musst es ja trotzdem spielen. Du musst es leisten. Wenn
du musst es lesen.
Du musst es lesen, du musst es leisten. Du musst auf der Höhe sein, 100%. Das ist ja quasi wie immer wie Vorstellungsspielen jeden Tag. Ja?
Weil du sagtest, Workaholic, machst du von 9 bis 0, wenn es sein muss? Ziehst du da immer noch durch?
Bis 0 mache ich nicht mehr. Ich mache nur bis 22 noch.
Hm. Naja, das reicht ja auch.
Das reicht auch.
Also wenn du überlegst, dass der 11 Stunden,
wenn es schlecht ist. Ich habe früher auch bis 0 oder 1 gemacht, aber nee, das mache ich nicht mehr. Ja.
Aber ich meine, trotzdem, du hast dir keine Take-Begrenzung oder so reingeballert, du machst immer noch Vollgas.
Aber um auf die Rollen zu kommen, es scheint dir ja sehr großen Spaß zu machen, in andere Rollen zu schlüpfen.
Ja, wunderbar.
Dass du einfach mal so den Alltag oder deinen Alltag mal ablegst und dann ins Atelier gehst und dann...
Ich weiß nicht, ob das mit Alltag zu tun hat. Ich war immer schon von klein auf, also auch mit meinen Freunden und so, wenn wir Filme geguckt haben, ich war immer schon... mich haben sie immer gefragt, welche Stimme ist das? Ich sage, ja, das und das, der und der Film, der und der Schauspieler, so und so. Ich war immer schon mit Szenen und mit Spielen irgendwie beschäftigt. Mir hat das immer beschäftigt. Das hat immer, war immer so ein... Mhm. Und es hat bis heute nicht aufgehört. Deswegen Alltag hin oder her. Auch mein Sohn ist ja auch so, der ist ja auch so einer, der Filme frisst, ja, und das auch sofort antizipieren kann. Der hat ein hervorragendes Gedächtnis, fotografisches Gedächtnis, und der spielt dir wirklich halbe Spielfilme vor, wo ich dann sage, wie merkt er sich die ganzen Texte? Aber das ist einfach so eine permanente Beschäftigung. Weißt du noch, in dem Film, die Szene, das ist nur so, ja, das kann man so und so. Das ist, ich weiß nicht, das ist so eine... Es steckt so in einem drin, so die Beschäftigung damit. Das ist so Lebenselixier. Das ist gar nicht jetzt so Alltag hin oder her. Also ich beschäftige mich irgendwie immer irgendwie damit. Man sitzt im Auto und fährt von einem Atelier nach Hause und kaut dann immer auch irgendwelche Takes nach, wo das hätte man auch so machen können oder so machen. Oder wo man an einem Take vielleicht mal ein bisschen länger gearbeitet hat, weil man das irgendwie nicht richtig in die Schnauze gekriegt hat, die Buchstaben. Und dann versucht man das immer noch im Nachhinein nochmal sich zu...
Echt,
beweisen. Ja? Ich kann ihn doch viel besser. Jetzt könnte ich ihn richtig machen. Weißt du, jetzt könnte ich noch besser machen. So.
Weißt du bist dieses, nicht allein.
Dieses immer bei der Arbeit.
Wie gehst du damit um, wenn ein Regisseur von dir, sagen wir ein Regisseur kommt über Betonung oder von mir aus auch einen Sinnessatz ist und der sieht das komplett anders als du oder will etwas von dir, wo du sagst, das würde ich ganz anders spielen, weil für mich stellt sich der Sinn so und so her.
Kommt immer darauf an, wenn ich Leute gut kenne, dann hören sie sich das an, weil ich vielleicht auch manchmal eine ganz gute Idee habe. Es war immer so, bei jedem neuen Regisseur, neuer Regisseurin ist erstmal die erste Dreiviertelstunde ganz schwer. Weil ich immer das Gefühl habe, die müssen sich auf mich einstellen, wie ich bin, wie ich spreche, meine Stimme, ich weiß nicht, keine Ahnung. War immer, bis heute ist das so, dass da immer erstmal so eine Betretenheit ist oder jetzt müssen wir ganz viel mit dem arbeiten, das und das und das. Das lässt so nach einer halben, einer Dreiviertelstunde so, hört das dann so auf. Dann wird das normal. Aber das begleitet mich mein ganzes Leben.
Jetzt müsste ich eigentlich, ich mache keine Regie, aber jetzt eigentlich nur deswegen müsste ich jetzt mal eine Regie machen und dich besetzen dürfen, genau. Damit ich weiß, ob das bei uns jetzt auch so wäre oder ob da schon das Eis gebrochen wäre und man entspannt arbeitet direkt. Interessant. Okay.
Fühlst du das so? Also, dass du das so empfindest? Oder fällt es dir schwer, so die ersten 30 Minuten, sagen wir mal, mit einer neuen Regie, dass man sich so eingroovt?
Mir fällt das überhaupt nicht schwer. Aber den anderen scheint es schwer zu fallen.
Okay. Du bietest an?
Es kommt auch schon mal vor, dass man... Es gibt schon mal ganz selten, dass man mit jemandem so nicht so richtig kann irgendwie. Also die Schwingungen stimmen einfach irgendwie nicht so richtig. Das kommt vor. Es kommt vor.
Soll vorkommen.
Das kommt vor. Aber das ist mir dann bei der Arbeit dann in dem Augenblick, wo die Lampe angeht, ist mir das wurscht. Ja. Also habe ich das vergessen. Ob die anderen das vergessen, weiß ich nicht. Aber für mich ist das dann wurscht.
Die Worte eines Vollprofis. Ja. Bist du denn in den 90ern oder als es denn wirklich gut lief, auch viel in der Weltgeschichte unterwegs gewesen? Privat? Viel gereist?
Ja, aber immer an demselben Ort.
Nein, wirklich?
Ja.
Wo bist du hingefahren?
Ich hatte einen Freund, der auch Theaterregisseur war, in Heidelberg. Der hat so ein Kindertheater in Heidelberg gemacht und der hatte ein Reihenhaus in der Altstadt von Bussana, Vecchia. Das liegt ja bei San Remo in Ligurien. Und da bin ich eigentlich meine ganze Theaterzeit immer hingefahren. Bin mir die ganzen volle Bratze, 6-7 Wochen Theaterferien immer da.
Okay.
Weil es so schön
war. Weil es so schön war.
Okay. Also für Paul auch der.
Ja, oder, Paul war da noch nicht. Wir haben halt da mietfrei gewohnt. Die Bedingung war, dass wir kochen und sauber machen. Und dafür zahlen wir aber auch nichts anderes. Und das war für uns arme Kirchenmäuse. Ich weiß nicht, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Das ist ja peinlich.
Können ja mal eine Strichliste machen. Nein, überhaupt nicht peinlich.
Oh Gott, ja.
So wie es ist.
War das für uns toll. Mhm. Ja.
Und später?
Später bin ich viel mit meinem Radkumpel nach Frankreich zur Tour de France.
Ach was, also bist du...
Da haben wir in Ardèche gewohnt, auch in einem Haus von Guido Ronda, unserem Schauspieldirektor, der Mitbesitzer eines Hauses war. Und da haben wir dann gewohnt, sind immer in die Berge rübergefahren zur Tour de France.
Das heißt, ein paar Fetzen Französisch...
Viel Rad gefahren.
Hast du auch auf dem Kasten?
Ja.
Gut, die Nähe zu Frankreich, wo du vorhin schon meintest.
Fetzen, ja.
4 ist gut, 4 kommt durch.
Du hast wahrscheinlich auch viel Maronencreme gegessen.
Nee.
Ardèche ist ja bekannt für die Maronen.
Ach echt?
Ja.
Das ist mir entgangen. Echt, Maronencreme.
Etten hier, der Bürger von Welt, der kennt sich aus.
Hört, hört.
Das heißt, Fahrrad in Berlin auch immer wieder?
Jetzt
oder?
Nicht mehr so viel. Früher ganz viel, früher wie verrückt.
Rennrad?
Rennrad, ja. Jetzt nicht mehr so.
Okay.
Okay.
Irgendwie, weiß ich nicht, hat so ein bisschen... Ich gehe jetzt wieder lieber Bergsteigen und Skifahren.
Auch schön. Auch aber schön. Auch sehr gefährlich.
Auch gefährlich.
Genau wie Fahrradfahren in Berlin.
Oh ja. Kann ich ein Liedchen davon singen? Ja,
das stimmt, du auf jeden Fall. Ja. Das heißt, seitdem bist du eigentlich in Berlin geblieben und hast hier dem Synchron gefrönt und auch hier und da mal ein paar Drehtage wahrgenommen, aber es ist eigentlich zu deinem Hauptbroterwerb geworden.
Mikrofonarbeit ist mein Hauptbroterwerb, ja. So ist es genau. Ja. Ich habe noch, wir haben ja 4 Jahre in Potsdam gelebt und dann sind wir in die Uhlandstraße. Und seitdem sind wir in Wilmersdorf. Mhm. Also wir sind zwar nicht mehr zusammen, die Katja, die Mama von Paul, aber wir sind immer noch Ohana. Wenn man auf Hawaii sagt.
Ja, cool. Haben schon vorhin drüber gesprochen. Das ist auch nochmal ein Ziel auf deiner Liste.
Hawaii. Ja, ich habe es ja leider verpasst während der Dreharbeiten. Wurde da mal hinzufahren. Aber irgendwann möchte ich das schon noch gerne mal machen.
Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich.
Aber jetzt, wo du mir gesagt hast, dass man das nicht mehr bezahlen kann.
Naja, ist auf jeden Fall sehr, sehr teuer geworden. Leider, leider. Ja. Aber hey, vielleicht steht ja auch irgendwann mal wieder der Euro ganz gut da und der Wechselkurs entwickelt sich famos und wir können auch mal wieder für einen normalen Taler da unsere Eiscreme aus dem
den Maronencreme in Hawaii.
Ja, Victor, ich würde gerne so viel noch von dir erfahren oder von Projekten, die halt so in der Pipeline sind. Aber wir dürfen ja immer nicht so viel darüber erzählen. Das ist halt die Krux bei der Sache. Aber
in der Pipeline, ich kann jetzt gar nicht so viel darüber sagen. Ich habe wieder vergessen, mir so eine Liste zu machen. Paul sagt mir immerhin, schreib dir das doch mal auf, dass du mal sagen kannst, was du machst und so. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir gerade fertig geworden sind. Das kann man ja sagen mit John Wick Kapitel 4.
Darf man das schon sagen? Ich weiß gar nicht. Dann müssen wir das piepen.
Das ist im Kasten.
Aber ich glaube, es ist noch nicht aus. Wobei,
ich erzähle ja auch nichts. Ich erzähle ja auch nichts über den Inhalt.
Wenn wir mit der Episode rauskommen, ich glaube, dann ist es eh schon.
Dann läuft es halt
eh schon. Insofern können wir das wahrscheinlich sagen. Und wenn nicht, habt ihr jetzt gerade Delfine oder ein Piepen gehört oder so.
Ich kann auch gar nichts über den Inhalt sagen, weil das war ja wieder so halbes Fenstersynchron. Mhm. Also Fenstersynchron für die Zuschauer erklärt, dass man im Prinzip nur den Kopf sieht von so einem Schauspieler, aber von dem Ambiente und so weiter nichts. Wenn man mal Ambiente sieht, ist es so weit weggedimmt, Farben rausgenommen, Kontraste rausgenommen, dass man nicht weiß, wo bin ich denn jetzt da, was machen wir jetzt hier eigentlich gerade? Ne? So, dass man das mal erklärt bekommen muss, um zu wissen, welcher... ich kann nur sagen, aber ich darf ja sagen, dass ich da Donnie Yen mache, den ich schon seit Kölner Zeiten, 1992, glaube ich, den zum ersten Mal gemacht. Turnieren. Diesen famosen Martial Arts Schauspieler.
Och, geil, wenn du sagst, du sprichst so einen Charakter halt schon 30 Jahre lang.
Das war beängstigend, fürchterlich, oder?
Wieso?
Auf der einen Seite.
Ich denke, gute Nacht, Marie.
Ja, aber gut. Victor, du bist doch auch so jung. Du bist doch so ein jung gebliebener Typ. Also, was du vorhin meintest auch mit dem Zugehen auf junge Kollegen, mal gucken, wer ist denn das und sowas. Das kann ich, wie vorhin schon angedeutet, auch unterstreichen, weil so hatten wir uns ja mehr oder weniger auch kennengelernt.
So haben wir uns kennengelernt, genau.
Dass man einfach mal 5 Minuten quatscht oder in einer Synchronpause oder einem Abschlag einmal guckt und ist ja für die andere Seite, also für die Jungen auch immer interessant.
Eine sehr lustige Serie, die auch harte Arbeit war.
Ey, die haben uns beide, glaube ich, nochmal stimmlich ein bisschen auseinandergezogen. Zumindest gab es diese Regieanweisung, dass einer von uns ein bisschen höher und einer ein bisschen tiefer sein muss, weil wir uns teilweise so geähnelt haben in den Figuren, dass es für die in der Produktion teilweise oder für die Redaktion schwierig war, immer auseinanderzuhalten und die Angst hatten, dass es den Zuschauern auch so geht. Und da mussten wir uns halt ein bisschen auseinanderdividieren. Aber ja, war auch Comedy und
war harte Arbeit. Ich will mich erinnern, dass es harte Arbeit war.
Also
die war
hieß Those Who Can't. Ne?
Ja, genau, Those Who Can't. Ja. Die es nicht drauf haben.
Die hatte Werner Böhnke gemacht in der Regie. Ja. Liebe Grüße. Wirklich auch eine schöne Sache eigentlich. Ich weiß gar nicht, wo die gelaufen ist. Weißt du das?
Ich weiß auch nicht, aber es war...
War nicht Free TV, war irgendwas so 13th Street oder sonst wo, aber leider nicht so. Vielleicht kommt es ja noch. Wer weiß, ich gucke ja immer mal in die GVL-Liste und vielleicht läuft das ja mal irgendwann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Und gibt's mit Walking Dead Geht's da
ach,
weiter?
Eine Neverending Story. Die haben ja, die wollten ja ursprünglich 3 Kinofilme machen.
Was?
Ja, ja, 3 Kinofilme, die Geschichte von Rick.
Aber Rick ist doch tot, oder?
Nee, Rick ist nicht tot. Rick ist in der letzten Folge von seiner letzten Staffel, hat's ja da unten an der Brücke gespielt und er hat ja dann irgendwie die gerettet, indem er dann an der Brücke geblieben ist und da, dann hat man schon gedacht, er ist tot, aber er flog dann, plötzlich tauchte, in der ganzen Serie tauchte ja nur am Anfang mal ein Hubschrauber auf, danach nie wieder. Plötzlich kam aber plötzlich wieder ein Hubschrauber und da saß er drin. Man sah ihn in dem Hubschrauber entschweben. Was aus ihm geworden ist, keiner weiß es. Diese Filme sind nie gekommen, dann kam die Pandemie.
Ah.
Und jetzt heißt es, es käme nochmal so ein Serienstück, er und Michonne. Er hat in der neuesten Staffel von, es war ganz lustig, in der neuesten Staffel von Walking Dead hat er ganz am Ende 7 Sätze gehabt, 7 Takes. Und ich war ja auf dieser Comic-Con jetzt im Dezember in Dortmund. Und
da war auch Riesenaufruhr.
Das war auch so, ja, die waren alle aus dem Häuschen wegen. Deswegen habe ich gesagt, Leute, ich weiß nicht, ich weiß von nix, ich kann nichts sagen, ich weiß gar nichts. Und dann kam einer und gesagt, ich habe diese ganze Staffel und diese ganze Folge durchgestanden und dann endlich kamen die letzten 7 Sätze. Ja, das ist gelohnt. Das fand ich ganz toll, dass er so dass begeistert war über diese nur 7 Sätze, ja.
Ach, geil.
Also, ich gibt doch, ja, das war toll, weil so auch so viele Leute so mal mit ihrem Anliegen kommen konnten. Einer, so, der wollte unbedingt was, Alan Harper gesprochen haben, habe ich ihm dann so eine kleine Szene erfunden für ihn, aufgesprochen und sagte, wissen Sie was, Sie haben meine ganze Jugend bestimmt. Ich habe gesagt, bestimmt nicht. Doch, Sie haben meine ganze Jugend bestimmt. Das ist all, da in der Rolle, da ist alles drin, so wie ich bin und wie mir alles immer passiert und so. Ich finde das ganz toll, dass man echt, jemand, ja? Die Gelegenheit, das da so an jemanden zu richten, das mal loszuwerden an die Figur.
Große Komplimente.
War der auch ein Physiotherapeut?
Chiropraktiker meinst du?
Ja, genau, Chiropraktiker.
Wie
Schmarotzer und Chiropraktiker.
So wie die schöne Szene, wenn Bertha Allen fragt, kennen Sie einen guten Chiropraktiker?
Die Rolle ist genial.
Ja, ich meine auch die Serie war ja damals ein Riesen-Impact, also der... Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das nicht geguckt hat oder der zumindest mal ein paar Folgen geguckt hat. Muss ja nicht jeder Fan davon sein.
Aber war ähnlich wie bei Walking Dead, keiner wurde, das war ja nicht so als groß angekündigt. Mhm. Bei Walking Dead, das war als 6-Teiler angekündigt. Ja, und dann war man einfach besetzt, weil man den schon mal besprochen hat und keiner wusste, was da so ein riesen Ding draus wird. Ne? Das heißt, 6 Folgen, ja gut, okay, fertig.
Ja. Waren die erste Staffel? War das
nur 6? Es waren nur 6 Folgen und auch die waren auch so nicht befenstert, aber auch so alles ganz blass. Musst du eigentlich was pistelt ja eigentlich so genau. Mhm. Und dann wurde da so ein.
Ja, ein Riesending so daraus gemacht.
Ding draus gemacht, ja.
Meine, ich weiß nicht mehr, welche bis zu welchen Staffel ich die Serie mir angeguckt hatte, aber irgendwann zog sich das wie ein Kaugummi, weißt du halt irgendwie. Und dann denkt man sich so, ey, wer ist denn so schwachsinnig, geht halt irgendwie alleine da rein und wird dann halt irgendwie von dem Vampir da, oder von diesen Zombies, dann gebissen und stirbt. Und irgendwann wurde es mir so schwachsinnig und danach dachte ich mir, nee, ich kann es mir nicht mehr geben.
Ja, die Zombies, die waren ja nur so ein Aufhänger.
Ja.
Im Grunde ging es ja um
soziales Gefüge.
Das soziale Gefüge, wie geht's weiter, wenn so eine Katastrophe passiert? Und dann kam komischerweise dann auch so eine. Und ist ja so ein bisschen auch wie in der Ukraine. Die müssen ja auch irgendwie mit der Katastrophe klarkommen. Wie kommt man damit weiter? Wie kommt man damit zurecht, wo man eigentlich machtlos ist? Und die sind ja auch ziemlich machtlos da. Oder nur stellenweise kommen sie klar und dann wieder, ja. Was machen wir jetzt damit? Ich fand dich eigentlich ganz. Und als dann diese Figur von dem Negan auftauchte, da warst du wieder richtig.
Da hast du wieder richtig Fahrt
aufgenommen. Fand ich auch. Ja.
Wir waren Negan noch.
Negan war Charles Rettinghaus.
Charles Rettinghaus, der mit der.
Achso, der Schwarze mit dem mit der Kampfstock da.
Lucille hieß die, glaube ich. Die,
ja, genau.
Der Kampfstock.
Der Baseballschläger der mit den Nägeln.
Ja, dieser Morgenstern oder was das war.
Cool. Ja, der übrigens auch der Vater von den Jungs in Supernatural gespielt hat. Der gleiche Schauspieler, eine ganz liebe Seele natürlich dann bei Supernatural. Aber Fans wissen, wovon ich spreche.
Defenses und Bescheid.
Victor, du hast gerade von deinem Sohn gesprochen.
Ja.
Ist der auch im Synchron tätig?
Der hat immer von klein aus auch immer hier und da Synchron gemacht.
Paul.
Paul.
Ich überlege gerade, ob ich den schon.
Ja, der war auch mal bei dir.
Ja?
Ja, ja, der war auch ganz. Der hatte hier so ein Doku gemacht und der war. Gesagt, der Adam, das ist ja ein toller Typ. Der war so, der hat mich gerettet, weil der hat mir erstmal erklärt, was ich hier machen muss. Weil er hatte noch nie Doku gemacht. Weil Dings ist immer, Hartmann ist immer davon ausgegangen, ne? Der weiß schon Bescheid und du warst irgendwie, hast ihm das alles aber ganz genau erklärt. Du musst jetzt so und dann musst du so und so. Und er war ganz glücklich cool. Drüber.
Muss ich mal, weil ich und kann mich jetzt gar nicht daran erinnern. Weißt du halt, Paul Neumann.
Nee, Paul Wolf. Er heißt ja Paul Wolf.
Ah,
ja,
okay.
Das ist ja wie seine Mama. Und, ja,
okay.
Und dann, ja, und dann wollte er aber, er wollte dann Robinson, er war ja schon engagiert bei Robinson in Kreta für den ganzen Sommer. Und dann kam aber auch die Pandemie und dann hat er gedacht, jetzt mache ich schnell eine Ausbildung. Bevor ich gar nichts mache, mache ich eine Ausbildung.
Er tritt noch nicht
oder noch nicht. Nicht. Ich meine, er hat so viel Talent, aber er. Er ist so ein Sicherheitsfreak, der möchte irgendwie mal auf Nummer sicher alles.
Ja, das ist schwer bei uns in dem Beruf.
Und er sagt, ne? Den Beruf, das ist doch alles so unsicher und wer weiß, wie weit man da überhaupt kommt. Und
ne? Sag mal, apropos Sicherheit, du hast ja denn damals zum einen die Kirchpleite miterlebt?
Ja.
Volle Kanne, hat dich das kalt erwischt? Oder bist du
da? Nur ein bisschen. Ich habe ja auch immer viel Radio gemacht, da habe ich auch mehr Radio gemacht.
Was Hörspiel? Hast du beim Radio gemacht?
Alles. Feature, Hörspiel, Dokus, alles. Ich habe ganz viel Radio gemacht. Ich viel
also
Radio
keine gemacht. Moderation, sondern.
Nee, keine Moderation, sondern sprechen.
Mhm. Bei welchem Sender?
Ja, beim Deutschlandfunk, im WDR. Und damals gab es ein Sender Freies Berlin, was heute Dingens ist.
Deutschlandradio?
Nee, das ist heute
RBB.
RBB. Ja. Ja, und auch in anderen, in NDR. Und so Südwest und Baden-Baden. Wie kam man jetzt darauf?
Durch die Kirchkrise.
Da gab es eine kleine Delle. Und da gab es auch mal eine kleine Delle mit einem Drehbuchautorenstreik. Mhm. Da sind ja auch dann irgendwie so 2-3 Serien hinten runtergefallen, die dann nicht weitergingen. Aber sonst.
Aber ist ja gut, wenn ich das halt nicht so hart erwischt hat. Und sag mal, ich weiß, vielen Kollegen hängt es schon wieder zum Hals heraus. Ich muss es fragen und ich möchte es auch fragen. Wie lange haben wir denn noch, bis die KI uns ablöst?
Mir hat neulich ein Tonmeister erklärt, dass die KI fürs Kino sowieso nicht in Frage kommt. Der hat mir das, Adam, du wirst es besser erklären können, dass es aus bestimmten Gründen nicht funktioniert, wenn man das merkt und sieht und nicht. Und die anderen Nachricht, die ich bekomme, dass Apple hat sich gerade davon verabschiedet, also hat gesagt, Hörbücher zum Beispiel und so werden wir nicht KI-mäßig, sondern sollen weiter richtige Menschen machen. Fand ich schon mal eine gute Nachricht. Und aber was die Serien sind, das Problem, was sie wohl haben, dass sie das tonlich hinkriegen, aber sie kriegen das mimisch nicht hin. Jedenfalls bis heute nicht. Also die Schauspieler-Mimik so anzupassen, dass Brad Pitt uns jetzt plötzlich auf Deutsch was zwitschert mit seiner Stimme. Und ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Ich glaube nicht, dass mich das in meiner Karriere noch trifft.
Das
aber
heißt, du
wer
sprichst,
jetzt 20, 25, 30 ist, den wird es vielleicht noch treffen.
Das heißt, du sprichst in Jahren von dann 10, 20 plus?
Ja, 10 Jahre wird es, glaube ich, wenn wir es noch.
Meine, die Sache ist ja,
nicht
die haben. Bestehenden Schauspieler, die man mit einer deutschen Stimme kennt, bei denen wird es sowieso nicht funktionieren. Das wird nicht akzeptiert werden.
Das glaube ich auch. Ja.
Es geht nur mit neuen Nachwuchsschauspielern, die man jetzt international noch nicht kennt und die mit ihrer Originalstimme dann in der Landesmuttersprache dann durch die KI ersetzt wird. So wäre das hinnehmbar, wenn es dann authentisch wird.
Das stimmt. Aber ich muss einhaken, es gab neulich auch eine Diskussion und da sagte uns ein Anwalt, dass man eine Stimme nicht lizenzieren kann oder nicht patentieren kann, eine eigene Stimme. Zumindest soweit der jetzige Kenntnisstand dazu.
Und wenn eine künstliche Intelligenz, eine Software es schafft, die eigene Stimme zu imitieren, was ja wohl schon möglich ist, in welchem Spektrum kann ich nicht sagen, aber dass man halt, es gibt wohl so eine App, wo du halt 1, 2, 3 Sätze einsprichst und dann hat die künstliche Intelligenz praktisch deine Stimme und kann damit halt schon arbeiten.
Ja.
Wenn du deine Stimme aber nicht lizenzieren lassen kannst, dann könnte ja eine Software deine Arbeit einfach weiterführen.
Man soll diesmal versuchen. Also damit, wenn sie das machen und dann, sagen wir mal, nehmen wir mal an, die nehmen deine Stimme,
ja,
und machen dann halt ihre KI synchron.
Ja.
So, und damit kann ich dir zu 99,99 versichern, dass du in einem Rechtsstreit das belegen könntest und damit auch Recht bekommen würdest.
Mhm. Und was ist, wenn sie, na gut, Victor, so meine Stimme ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn sie meine und deine Stimme mischen?
Dann kreieren sie ja was Neues. Dann müssten wir erstmal das heraushören und wenn wir das heraushören sollten, dann könnte man das audiotechnisch, könnte man das halt belegen. Und wenn sie dann unerlaubt mit unserer Stimme was machen sollten.
Klingt auch schön, unserer Stimme.
Mit unserer Stimme, genau.
Wir können aus uns dreien könnten wir vielleicht eine basteln.
So eine Oscar-alte Victor-Stimme.
Ja, und wir könnten ja so eine synthetische, eine additiv-synthetische Stimme damit kreieren und den Firmen anbieten.
Und dann durch drei teilen?
Ja, aber das wäre vielleicht eine Geschäftsidee, dass man Stimmen kreiert und das den Firmen dann verkauft.
Oh Gott, setz den Jungs keine Flöhe in die Ohren, du.
Aber wäre ja doch möglich.
Du brauchst aber beim Synchron brauchst du ein Gesicht dazu. Also, wie das gehen soll.
Tja. Ja, sicherlich alles eine Frage der Rechenleistung und so, aber vielleicht auch eine Frage der Zeit. Also, dass man sagt, wenn die Mimik noch nicht so gut zu machen ist, aber die Beispiele, die manchmal so durchs Netz geistern, sind schon erschreckend, was da so machbar ist. Also für alles, was Avatare, was Kommunikation, Business, über, was weiß ich, Chatbots oder so geht, ich glaube, das geht sehr, sehr rasant, dass wir in sehr naher Zukunft damit Bots reden können, die Menschen sehr ähnlich aussehen und sich relativ natürlich ausdrücken. Aber gut, das ist nicht unser Aufgabenfeld oder kaum.
Ja.
Das stimmt.
Ich kann das schwer einschätzen. Ich bin mich da nicht so bewandert. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass mich das nicht mehr trifft.
Ja, klar. Ja. Wer weiß? Hoffentlich nicht. Und hoffentlich trifft uns auch nicht. Aber es ist halt wirklich gerade eine brisante Zeit und es wird viel drüber gesprochen, ne? Weil die Entwicklung in der künstlichen Intelligenz so schnell voranschreitet und gerade auch so hochqualitative Ergebnisse erzielt werden wie noch nie, logischerweise. Naja.
Da gehen wir wieder alle ans Theater und da braucht man das nicht.
Müssen wir auf der Straße uns ein paar Sketche überlegen und spielen vom Centre Pompidou unsere Vorsprechrollen noch einmal.
Ja, vielleicht erfreuen sich ja die Theaterhäuser darüber.
Tja, kann gut sein. Alles kommt irgendwann wieder. Victor, wir freuen uns wahnsinnig, dass du uns die Zeit geschenkt hast.
Ja, das sehr gerne natürlich.
Die letzten Minuten gehören natürlich immer dem Gast. Wenn du noch ein großes Anliegen für die Welt, für die Nachwelt oder für unsere Hörerinnen und Hörer hast, dann wäre jetzt die Bühne dazu. Und wenn nicht, dann bleibt uns nichts weiteres übrig, als zu sagen, Victor, danke und auf Wiederhören.
Ich danke euch.
Hast du denn nichts mehr zu sagen?
Also ich könnte jetzt zu dem Komplex, was unseren Beruf angeht, eigentlich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich mir immer, ich habe mich schon viel mit Geschichte beschäftigt und das, was im Moment hier nebenan passiert, das bewegt und beschäftigt mich wirklich jeden Tag.
Uns alle.
Bete eigentlich jeden Tag, dass das irgendwie in irgendeiner Richtung gut ausgeht und nicht noch eskaliert. Und wenn man die dann hört, dann den Tschetschenen-Chef, dass er in Berlin einmarschieren will und ich weiß nicht, was alles machen will. Und natürlich, ich habe gerade so eine, das kann ich auch kurz erzählen, ich habe kurz so eine Doku gemacht, die lief auch gerade auf der Berlinale und auch jetzt in Arte, über die Propagandaschlacht der Ukraine. Da hat der Regisseur, mit dem ich schon seit vielen Jahren Dokus mache, gesagt, sag mal, Victor, du machst doch den Bösewicht bei Walking Dead. Ich habe gesagt, nee, gar nicht. Im Gegenteil, ich mach den Guten. Ah, dachte er, ach so. Ich sag, du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass ich hier den Bösewicht machen soll. Sagt er, doch. Habe ich gesagt, nee. Und dann, aber da kam wieder dieser Widerstreit. Was, eigentlich wollte ich das nicht machen. Hm. Und dann hat er gesagt, ja, aber irgendeiner muss es ja machen. Und ich will, dass du das machst. Und dann sag, na gut, dann mache ich das jetzt. Okay, ist okay. Ich bin Profi, ich mache das. Und wenn es der Sache dient, dass die Leute verstehen, was da für eine Schweinerei-Propaganda da passiert, ja, dass man wirklich diesem Bösewicht noch nicht mal glauben kann, wenn er guten Tag sagt. Wahrscheinlich, wenn er schon allein, wenn er guten Tag sagt, hat er schon gelogen. Ja. Und ja, ich hoffe für uns alle, dass das irgendwie gut ausgeht.
Ja. Dein Wort in Gottes Ohr.
Nein, warte, noch nicht. Ja. Noch nicht. Ich habe noch zwei Sachen. Eine Frage hätte ich: Bist du religiös aufgewachsen?
Ja.
Okay. Und
ich bin aber nicht religiös. Ich bin durchaus spirituell, aber ich war immer der Meinung, dass ich mir das nicht irgendwie von irgendwem organisieren lassen muss. Obwohl ich Kirche sehr mag und ich besuche auch überall, wo ich bin, gehe ich gerne in tolle Kirchen rein. Ich liebe sehr, in Kirchen zu sein und zu sitzen, aber ich kann mit dem organisierten Kirchen-Religionsdasein nichts anfangen.
Okay, also bist ich nicht bin von, religiös, du bist Atheist.
Ich bin spirituell, aber ich bin kein. Ich gehe in die Kirche, aber ich bin kein Kirchgänger, weil es die Kirche ist, sondern weil ich gerne in Kirchen gehe.
Okay. Nee, kann ich verstehen. Ich bin auch gerne in Kirchen, obwohl ich halt mit der christlichen Religion überhaupt nichts am Hut habe. Aber ich.
Es ist eine tolle Geschichte, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ganz, aber es ist eben eine Geschichte für mich und nicht eins zu eins nach Buchstaben, was da drin steht.
Okay.
Das ist History für mich.
Und die zweite Sache wäre, kannst du einmal Call rufen?
Okay. Wie weit muss ich ihn weg vom Mikrofon?
Warte. Ja,
gib Stoff.
Call! Call!
Danke, super, danke. Gerne. Die Fans werden es lieben. Ja.
Es gibt eine Verarschung von Walking Dead. So ein,
du meinst das Meme, was überall.
Ein Spielfilm. Also es gibt halt einen Spielfilm, wo halt Walking Dead durch den Kakao gezogen wird. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Ja. Auf jeden Fall, da haben sie in der deutschen Synchro den Zuruf von dem Vater halt deiner Stimme. Dem Duktus, wie du halt Karl rufst, haben sie halt nachgemacht. Hast du das mal gesehen?
Nee.
Okay. Nee. Da haben sie versucht, wirklich so den Bogen, ja, wie du halt den Namen zurufst, das halt irgendwie nachzubieben.
Ah, ist so cool.
Ja.
Stehst du morgens nur deshalb auf, um dir auszudenken, wie du mich ärgern kannst? Hast du Spaß daran? Bitte, krieg ich noch einen Kaffee?
Oh, super.
Auch
super.
Danke dafür, Victor. Geil. Ja, ist immer wieder schön, wenn man so schnell in die Rolle reinfallen kann. Bupp, und da ist er. Victor, in Oscar, diesem Sinne, danke für deine Zeit, die du uns hier geschenkt hast und unseren Hörerinnen und Hörern.
Sehr, sehr gerne. Ich war sehr, sehr gerne bei euch.
Ja, freut uns.
Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit Victor und auch uns. Und wie jedes Mal, ganz einfach, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao, Victor.
Ciao.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.